Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Wie viel sollen wir arbeiten? Rund die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland wünscht sich mehr Freizeit. Bundeskanzler Friedrich Merz kann mit dem Gegensatz von Arbeit und Freizeit nicht viel anfangen.
Für mich war Arbeit, ich sage es jetzt auch mal sehr salopp, nie eine unangenehme Unterbrechung meiner Freizeit. Deswegen kann ich auch mit dem Wort Work-Life-Balance so wenig anfangen. Es ist für mich Life-Balance. Ich finde, wir können noch mal wieder etwas mehr zum Ausdruck bringen, dass wir Freude haben an dem, was wir tun.
Bundeskanzler Friedrich Merz zu den Forderungen nach mehr Freizeit. In Kultur heute denken wir von heute an nach in einer Gesprächsreihe übers Arbeiten und übers Leben. Zu Beginn mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer über die Arbeitsmoral der Gen Z, also der nach 2000 Geborenen, und über Missverständnisse in Sachen Generationengerechtigkeit. Außerdem besuchen wir heute eine Bibliothek in Washington, die Erinnerungen von Armeeveteranen aufbewahrt, und wir werfen einen kritischen Blick auf die propagandistische Wiedereröffnung des Theaters im ukrainischen Mariupol.
An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen.
Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, hat heute ein Ende der Arbeitszeitromantik gefordert, wie er es nennt. Deutschland gehöre zu den Industrieländern mit dem geringsten Arbeitsvolumen. Diskussionen um nachgeholte Feiertage oder die flächendeckende Vier-Tage-Woche wirkten, wie Kampeter sagte, wie aus der Zeit gefallen mitten in einer Rezession. Wie viel Arbeit also ist gerecht? Wie gehen wir mit dem Wunsch vor allem junger Leute um, sich nicht nur der Arbeit zu widmen? Und was wissen wir eigentlich genau über die Bedürfnisse dieser Gen Z? In einer Reihe sprechen wir darüber. Heute mit dem Autor der Studie Jugend in Deutschland. Ist die Arbeitsbereitschaft von Jugendlichen hoch? Das sagt jedenfalls das Ergebnis dieser Studie. Der Jugendforscher Simon Schnetzer ist Geschäftsführer und ich habe ihn gefragt, wie sich denn dieses Bild von der faulen Jugend, die nur ihre Work-Life-Balance achtet, erklären lässt, wenn die Jugend doch gar nicht so denkt.
Also eine Herausforderung ist, dass wir ganz häufig nur auf eine Gruppe schauen, feststellen, oh, den Jungen ist eine Work-Life-Balance wichtig, und wir vergleichen mit unserer Trendstudie Jugend in Deutschland auch die 30 bis 49, 50 bis 69-Jährigen. Und wir sehen, dass zum Beispiel die mittlere Altersgruppe die Work-Life-Balance noch viel wichtiger, noch viel höher priorisiert. Darüber sprechen wir aber häufig nicht, wenn wir die Debatte auf Boomer und Generation Z reduzieren.
Liegt es daran, dass wir einfach daran gewöhnt sind, ich würde sagen seit der Antike, dass so die Generation derjenigen, die gerade in verantwortlichen Positionen ist, immer ein bisschen verächtlich auf die jungen Leute guckt?
Das ist sicherlich ein Teil davon. Wir haben allerdings schon in der aktuellen Neuzeit auch noch eine echte Veränderung. Und zwar, dass junge Menschen nicht nur sagen, mir ist Work-Life-Balance wichtig, sondern sie fordern es auch ein. Und das ist etwas, was den Älteren aufstößt, die aufgewachsen sind mit einer Arbeitskultur. Lehrjahre sind keine Herrenjahre. Das kann ich mir zwar wünschen, aber ich kann es nicht fordern. Und die Jungen fordern Dinge zum Teil ein, die Ältere auch gerne hätten oder vielleicht sogar noch lieber. Und dadurch gibt es natürlich Reibungen. Genau das ist für Unternehmen, für Arbeitgeber, aber dann auch in der Politik gar nicht so einfach. Dann ärgern wir uns erstmal über die Jungen.
Also es stehen da vielleicht gar nicht zwei ganz unterschiedliche Kulturen einander gegenüber, zwei ganz unterschiedliche Lebensentwürfe, sondern ist es der gleiche Lebensentwurf, der nur auf eine andere Weise artikuliert wird?
Genau das. Es wird anders artikuliert, anders eingefordert, und der Arbeitsmarkt hat sich verändert. Also wir haben jetzt gerade die letzten Jahre ganz stark geprägt von Fachkräftemangel. Wie kommen wir händeringend an die Jungen ran? Und wir sehen auch, die Babyboomer gehen in Ruhestand und die müssen diese Leerstelle, dieses Vakuum irgendwie füllen. Und in der Situation hatten junge Menschen einfach auch eine ganz andere Macht den Arbeitgebern in Personalgesprächen gegenüber, um Dinge einzufordern, was früher auf einem stärker arbeitgebergeprägten Arbeitsmarkt nicht so die Möglichkeit war.
Aber einen Konflikt gibt es ja offensichtlich, oder ich sage mal ein bisschen vorsichtiger, eine Debatte gibt es offensichtlich über die Generationen hinweg oder zwischen den Generationen. Die besteht dann im Wesentlichen daraus, wie der Wohlstand verteilt wird?
Ja, der Wohlstand, das ist ein Thema. Die Frage ist natürlich als junger Mensch, wie stark investiere ich, um mir etwas für die Zukunft aufzubauen? Und eine Investition in die Zukunft lohnt sich dann, wenn man an die Zukunft glaubt. In der aktuellen Lage der vielen Krisen und auch mit der Erfahrung aus der Corona-Zeit, die wirklich nicht vorbei ist, die steckt in ganz vielen jungen Menschen noch tief drin, lohnt es sich nicht, für die Zukunft vorzusorgen, wenn man nicht mal weiß, was in 2 oder 5 Jahren passiert. Das Ganze kann sich ändern. Eine Generation Z wird auch älter, sobald sie doch Familie gründen, Kinder bekommen, Verantwortung übernehmen für die Zukunft, merken sie auch, okay, jetzt müssen wir doch anders investieren für morgen. Aber ganz viele sind jetzt in einer Lebensphase, in der sie sagen, wer weiß, was morgen, was übermorgen kommt.
Ist das auch ein Grund dafür, dass so eine ganze Reihe von jungen Menschen politisch nach rechts rückt, um ihre eigenen Interessen gegen die dominante Generation zu vertreten?
Ja, in dieser politischen Entwicklung steckt ganz viel Frustration. Frustration damit, dass die herrschende politische Klasse offensichtlich die Bedürfnisse, die Probleme junger Menschen nicht wahrnimmt oder nicht ernst genug nimmt. Rein demografisch natürlich auch verständlich, die größere Wählerschicht sind älter, deswegen können wir getrost die der Jüngeren unter den Tisch kehren. Aber junge Menschen sehen sich von der Politik nicht wahrgenommen und suchen eine nicht sichere Alternative, die aber offensichtlich, und das tun sowohl die Linken als auch die AfD, sie sprechen die Themen, die Probleme der Jungen an. Was wir übrigens auch jetzt in der Rentendebatte oder mit den Wehrdiensten mal wieder sehen, wir entscheiden über die Köpfe junger Menschen hinweg und beteiligen sie nicht.
Ja, wichtig wäre es da vielleicht miteinander ins Gespräch zu kommen. Die Kultur wäre ja möglicherweise auch der Ort, an dem man drüber nachdenken könnte, über die Gesellschaft, über Zukunft, über Gerechtigkeit und Schuld, über das Verhältnis der Generationen zueinander. Das passiert offensichtlich nicht in ausreichender Weise. Hat die Kultur, hat die Kunst da versagt als Reflexionsmedium der Gesellschaft?
Ganz viel der Kultur junger Menschen hat sich in die digitale Welt verlagert. Und dort wird schneller geschnitten, da sind nur Ausschnitte von einem ganzen Lied oder einem Film plötzlich viral und verkennen den größeren Kontext. Aber anstatt in den Club zu gehen, sind sie auf TikTok, anstatt im Kino auf Netflix unterwegs. Also da finden ja auch Dinge statt, aber weniger diese tiefen Diskussionen. Vielleicht hat auch die kulturelle Bildung versagt, junge Menschen zeitgemäß zu erreichen.
Die Generationen begegnen einander nicht mehr, weil sie unterschiedliche Medien benutzen?
Ganz richtig. Also ältere Generationen bekommen von dem, was im Digitalen passiert, dann manchmal mit, weil eben es ist ein viraler Hit geworden oder es ist die nächste Challenge, die gerade irgendwelche Todesopfer verursacht hat. Und dann bekommt man mit und dann geht es wieder darum, ach, das ist ja alles Quatsch und warum schauen so viele da? Also es braucht auch gegenseitige Wertschätzung. Es gibt ganz viele junge Kreatoren, Kreatorinnen, also Content Creator, Influencer im Neudeutsch, ganz tolle Sachen machen. Und es braucht hier einen Schulterschluss. Auch in der Kulturförderung, dass hier eben nicht nur das klassische Theater und Ensemble unterstützt wird, sondern vielleicht auch das kulturelle Geschehen hier über soziale Medien.
Das wäre ein Schritt hin zum gemeinsamen Arbeiten, so heißt ja unsere Reihe hier bei Kultur heute. Simon Schnetzer, Jugendforscher, ist in dieser Reihe heute zu Gast. Alt und Jung müssen stärker zueinander kommen, indem sie die jeweils anderen Bedürfnisse auch stärker berücksichtigen. Haben Sie noch andere Empfehlungen, wie die Generationen stärker zusammenarbeiten können, wieder zusammenkommen?
Manches Miteinander muss gar nicht erst groß aufgeladen werden über wir machen hier etwas ganz Großes, sondern kann ganz klein anfangen. Ich habe zum Beispiel ein Spiel entwickelt, das heißt Stadtland Jugendchecker. Das ist wie Stadtland Club, also ein kleiner Spielbogen. Und da sprechen jüngere und ältere Menschen, die im Team zusammenarbeiten oder in der Klasse oder auch in der Familie, darüber, wie macht Jugend früher, was ist cool, was ist dir auf deinem Smartphone wichtig. Und wenn dann Menschen unterschiedlicher Altersgruppen sich darüber austauschen, was sie zum Buchstaben D, die Deutschlandfunk, gefunden haben, dann lernt man einander kennen. Und in der Gesellschaft fehlen mittlerweile Räume der Begegnung, wo wir unvoreingenommen einfach den anderen mal kennenlernen, wo wir herausfinden, ah, das ist dir wichtig. Also dieses unvoreingenommene Interesse daran, wie die anderen denken, leben, ticken. Und am Ende ist genau dieses Miteinander, das dabei entsteht, dieses Verständnis zueinander, das, was uns eigentlich helfen würde, wieder besser voranzukommen.
Und lässt sich das vom familiären Spieleabend auch irgendwie in die Gesellschaft skalieren? Wo findet man da zusammen? Wie findet man überhaupt eine gemeinsame Sprache? In Ihrem Spiel geht es ja auch darum, dass man die Sprache nicht mehr unbedingt teilt.
Genau, wir müssen nicht dieselbe Sprache sprechen, aber wir müssen uns verständigen können. Wenn wir in einem Unternehmen sind und es kommen Junge rein und die sprechen ganz selbstverständlich mit sämtlichen englischen Begriffen, gehen Sie mal in die Startup-Welt. Das ist alles gefühlt Englisch und Ältere, die dabei sind, sagen sich, wie bitte? Wovon ist hier gerade die Sprache? Und wir können und müssen tatsächlich als Gesellschaft in gewissen Räumen definieren, wie wird hier gesprochen, damit alle, die dabei sind, sich nicht benachteiligt fühlen. Im Team kann es sein, In unseren Meetings sprechen wir Deutsch. Achten wir darauf, damit alle teilhaben können. Es ist aber auch die Einstellung, auf Augenhöhe sich zu begegnen und alle, die mit Ideen und Engagement dabei sind, auch zu beteiligen. In der Politik ist es ganz häufig das Versäumnis, junge Menschen mitzunehmen. Wir können von den Jungen nicht erwarten, dass sie die Wirtschaft zukunftsfest machen, wenn sämtliche Probleme in der Vergangenheit nicht gemeinsam mit jungen Menschen gelöst wurden, wenn wir nicht eine gemeinsame motivierende Vision für die Zukunft geschaffen haben.
Das heißt, dem Zusammenarbeiten steht eigentlich gar nichts entgegen, außer dass man zusammenarbeiten will?
Richtig. Und damit wir zusammenarbeiten wollen, braucht es ein gemeinsames Ziel. Wir fordern im Moment von jungen Menschen, dass sie alles Mögliche in puncto Arbeit, Leistungsbereitschaft und ihr müsst länger arbeiten. Und dann schauen die Jungen auf die Älteren, die gerade vor der Rente stehen und sehen, dass 40% gar nicht bis zum offiziellen Renteneinstiegsalter arbeiten. Und dann ist die Frage so, darf sich jeder aus diesen gemeinsamen Regeln rausnehmen? Naja, wenn die anderen es nicht machen, mache ich es auch nicht. Also das Thema Gerechtigkeit ist hier eigentlich ein ganz zentrales. Wie schaffen wir, dass alle nicht nur an einem Strang ziehen, sondern auch das Gefühl haben, wenn ich mit anpacke, die anderen tun es auch. Es lohnt sich. Und gute Führung heißt, dass wir nicht nur eine Vision, ein großes Ziel haben, sondern dass wir auch Zwischenziele haben, dass wir immer wieder merken und für alle erlebbar machen, dass wir vorankommen.
Der Jugendforscher Simon Schnetzer über die Motivation von Jugendlichen und jungen Erwachsenen für die Arbeit und das aktuelle Verhandeln der Generationen über die Verteilung von Lasten. In unserer Reihe An die Arbeit, übers Schaffen und Ruhen. Morgen zu Gast die Schriftstellerin Paula Fürstenberg. Dann geht's ums kollektive Arbeiten. Das Theater im ukrainischen Mariupol wurde im März 2022 von russischen Flugzeugen bombardiert. Eine genaue Opferzahl ist bis heute nicht bekannt, aber viele Menschen hatten Schutz gesucht in dem Gebäude und auf den Platz vor dem Theater in großen kyrillischen Buchstaben Kinder geschrieben, in der Hoffnung, so die Bombardierung verhindern zu können. Das Theater, das die eigenen Truppen in Schutt gelegt haben, das hat Russland nun wieder aufgebaut und macht mit der Wiedereröffnung Propaganda. Maria Fedorova hat die Zeremonie beobachtet.
Aus Mariupol dringen nur selten Nachrichten nach außen. Aus jener Stadt, die kurz nach Beginn der russischen Invasion zu einem der zentralen Schauplätze dieses Krieges wurde und heute weitgehend in Trümmern liegt. In dieser Woche aber tauchte Mariupol wieder in den Schlagzeilen auf, vor allem in den russischen Staatsmedien. Der Anlass? Die Wiedereröffnung des Schauspielhauses von Mariupol. Es ist genau jenes Theater, das im März 2022 zerstört wurde. Damals suchten dort hunderte Zivilisten Schutz. Familien, ältere Menschen, Kinder. Für viele galt das Gebäude als letzter sicherer Ort. In den zentralen russischen Nachrichten klingt die Wiedereröffnung so. Prächtig ist es geworden. Geschwärmt wird vom neuen Kronleuchter, vom frischen Stuck, vom hohen Besuch. Auf den Ehrentribünen sitzen Vertreter der selbsternannten Donetsker Volksrepublik, daneben bekannter Schauspieler aus Russland. Von der Bühne heißt es:
Unser Präsident Wladimir Putin hat einmal sehr richtig gesagt, man kann Menschen töten, aber nicht die Kultur, die sie tragen. Vor allem nicht die Kultur einer ganzen Nation. Vor allem nicht einer so großen wie der russischen.
In den russischen Staatsmedien wird behauptet, das Gebäude sei durch eine Explosion im Inneren zerstört worden. Internationale Organisationen widersprechen klar. Amnesty International kommt in einem ausführlichen Bericht zu dem Schluss, dass russische Kampfflugzeuge zwei Bomben auf das Theater abwarfen. Zu einem Zeitpunkt, als bekannt war, dass sich dort hunderte Zivilisten aufhielten. Vor dem Gebäude war in großen Buchstaben ein einziges Wort auf das Pflaster gemalt. Deti, auf Russisch Kinder. Amnesty bezeichnet den Angriff als Kriegsverbrechen und spricht von Dutzenden bestätigten Toten. Die tatsächliche Zahl dürfte jedoch deutlich höher liegen. Wie viele Menschen tatsächlich ums Leben kamen, lässt sich bis heute nicht genau feststellen. Am Wiederaufbau des Theaters waren nun laut Novaya Gazeta Europe mehr als 20 Firmen aus St. Petersburg beteiligt. Heute zeigt die neue Leitung rund um die Winterfeiertage populäre russische Kindermärchen. Für den Künstler Hennadi Dabowski ist das kaum zu ertragen.
Das ist reine Propaganda, ein Versuch, eine Tragödie aus dem kollektiven Gedächtnis zu löschen. Warum haben sie nicht stattdessen ein Krankenhaus so schnell aufgebaut oder eine Fabrik? Dieses Verbrechen wird nun für politische Zwecke benutzt.
Seit 2022 ist Hennadi Dabowski der offizielle Leiter des Mariupol-Theaters im Exil. Am Tag der Wiedereröffnung ist er nicht in Mariupol, sondern 1100 Kilometer entfernt. Das Ensemble wurde nach Beginn des Krieges in die Westukraine evakuiert, nach Uzhhorod, nahe der slowakischen Grenze.
Vor 2 Jahren habe ich gesagt, man kann die Wände zerstören, aber nicht die ukrainische Seele des Theaters. Jetzt pervertiert die russische Propaganda diesen Gedanken.
Ein Neuanfang in den Karpaten. Ein radikaler Kontrast zum industriellen Mariupol mit seinen Stahlwerken und dem Hafen. Heute besteht das Ensemble aus 15 festen Mitgliedern. 5 stammen noch aus der alten Besetzung in Mariupol. Die technische Ausstattung, Kulissen und Kostüme gingen vollständig verloren.
Wir haben keine feste Bühne, keine Werkstätten. Wir machen alles selbst, Bühnenbild, Aufbauten.
Heute bringt Dabowski Remarque auf die Bühne. Dazu kommen neue Stücke. Darunter eins über die Liebe zu einem Soldaten aus dem Azov-Regiment, das Mariupol vor fast 4 Jahren verteidigte. Mariupol bleibt präsent, selbst fern der Stadt, auf der Bühne im Exil.
Die Zerstörung des Theaters ist das Symbol für das Schicksal, das Mariupol erlitten hat, für seinen Schmerz, für seine brutale Vernichtung.
Für Hennadi Dabowski ist es auch ein Symbol für den Donbass insgesamt. Die Region, über die jetzt erbittert verhandelt wird, in der der Krieg begann und die wahrscheinlich über das Ende des Krieges mitentscheiden wird.
Die Wiedereröffnung des Theaters von Mariupol, eine Propagandaveranstaltung der russischen Besatzer. Der Krieg ist für alle Menschen furchtbar, auch für die Soldaten eines Aggressors und deren Angehörige. Das Veterans History Project der Library of Congress in Washington ist eine Sammlung von mündlichen Erinnerungen und Erinnerungsstücken ehemaliger US-Armeeangehöriger.
Die Welt im Regal. Zu Besuch in Spezialbibliotheken.
Und für diese Reihe hat unsere USA-Korrespondentin Anne Reit das Veterans History Project der Library of Congress in Washington besucht.
Monica Mohindra führt in einen schmalen Raum mit dunklen Holzregalen.
We are overlooking the main reading room.
Durch die hohen Bogenfenster blickt sie in das reich verzierte Rund des großen Lesesaals. Mit dieser Aussicht empfängt die Direktorin des Veterans History Project gerne Menschen, die ihre Geschichte erzählen möchten.
It is that aspirational moment.
Es ist dieser Moment der Inspiration, in dem sie merken, wow, meine Geschichte ist so wichtig, dass sie sie hier haben wollen, wo es Schriften aus den Anfängen des Buchdrucks gibt, die Gutenberg-Bibel. Vor 25 Jahren hat der US-Kongress das Veterans History Project auf den Weg gebracht, die Erinnerungen von US-Militär-Veteranen zu sammeln, zu bewahren und vor allem für nachfolgende Generationen zugänglich zu machen. Das war das erklärte Ziel der Kongressmitglieder. So dass Menschen aus erster Hand erfahren können, was die Veteranen erlebt haben. Unverfälscht, unbearbeitet. Zehntausende persönliche Geschichten sind bis heute zusammengetragen worden, auf Video aufgezeichnet in der Library of Congress oder von Angehörigen und freiwilligen Helfern im ganzen Land.
Welcome to the Veterans History Project. This is Wednesday, June the 17th.
Today is Thursday, December 27th, 2007.
Persönliche Erinnerungen aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, aus Korea und Vietnam, dem Golfkrieg und dem sogenannten Krieg gegen den Terror. Knapp 6% der heutigen US-Bevölkerung sind ehemalige Angehörige der Streitkräfte. Wir kennen sehr viel mehr Veteranen, als uns bewusst ist. Dadurch sind wir viel stärker miteinander und mit unserer gemeinsamen Geschichte verbunden. Diese Geschichte war vor allem für die Generation des Zweiten Weltkriegs von Heldenerzählungen geprägt. Auch in Büchern und Filmen werden diese Bilder transportiert, sagt Monica Mohindra. Das sei auch eine Bürde für jene, die ihre aktive Zeit in der Armee anders erlebt haben.
Today we'll be interviewing
Elia Astrid Ortega zum Beispiel wurde als Armeekrankenschwester gegen ihren Wunsch nach Vietnam beordert.
Lieutenant Ortega, here's your orders for Vietnam. And I go, oh ma'am, you must have made a mistake. I didn't volunteer. The army doesn't make mistakes. Okay, you know, you didn't say anything to the colonel. I mean, she said you're going to Vietnam, you're going.
Auch sie ist als Armeekrankenschwester eine Veteranin.
They didn't think their story mattered.
Viele Veteranen denken, dass ihre Geschichte nicht zählt, weil sie nicht gekämpft haben. Aber das Gegenteil ist der Fall, weiß Travis Bickford. Er stammt aus einer Militärfamilie, war im Irak stationiert und ist heute Teil des Projektteams. Er zeigt auf seine Armbanduhr.
I like to analogize it to a watch.
Alle sehen die Kampfverbände, die Zeiger der Uhr, aber wenn man in der Uhr irgendeines der kleinen Teile herausnimmt, dann hört die Uhr auf zu funktionieren. Aus dieser Vielfalt an Geschichten und Erinnerungen sind in den vergangenen Jahren unzählige Forschungsarbeiten, Dokumentarfilme und Bücher entstanden. Megan Harris berät Besucherinnen und Besucher und erinnert sich an eine Anfrage zu sogenannten Dear John-Briefen im Zweiten Weltkrieg. Diese Briefe fangen an mit Lieber John, ich muss leider mit dir Schluss machen, ich liebe dich nicht mehr. Du bist schon seit 2 Jahren weg, ich habe jemand anderen. Solche Briefe hatten wir zwar nicht, aber wir hatten jede Menge Videos, in denen sich die Männer erinnert haben, einen solchen Brief bekommen zu haben. Oder ihr Kamerad oder deren Bruder. Das war fast wie eine urbane Legende. Und daraus ist dann ein Buch entstanden. Megan Harris liegen vor allem die Erinnerungsstücke am Herzen, die viele Veteranen dem Projekt überlassen. Tagebücher, Fotoalben, Briefe.
Because material is still precious.
Diese haptischen Erinnerungsstücke sind extrem wertvoll. Es braucht Zeit, bis man sie loslassen kann. Das stimmt einmal mehr, weil in aktuellen Konflikten weniger die Notwendigkeit besteht, Briefe oder Tagebuch zu schreiben. Ich musste meinen Mann um Briefe bitten. Ich wollte nicht nur E-Mails. Und ich bin noch nicht bereit, die für unser Projekt herzugeben.
Das Veterans History Project in Washington sammelt Erinnerungen von US-Armee-Angehörigen. Wir haben es besucht in unserer Reihe Die Welt im Regal. Bulgarien ist seit gestern das 21. Land, in dem mit dem Euro bezahlt wird. Wie kommt das in der Kultur an? Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt.
In der Kultur ist man naturgegeben skeptisch. Das Land ist geprägt von Korruption und Inflation. Einen Haushalt für das neue Jahr gibt es nicht, weil die Regierung zurückgetreten ist und Neuwahlen wohl erst in ein paar Monaten anstehen. Das alles wird sich auch auf die Kultur auswirken. Die bulgarische Regisseurin und Autorin Gergana Dimitrova ist Mitgründerin des Verbandes der freien Szene in Bulgarien und hat gerade ein Theaterstück zum Euro geschrieben. Eine kleine Abrechnung auch mit der Politik des Landes, die gegen die Missstände zu wenig unternehme, wie sie im Deutschlandfunk Kultur erzählt hat. Zum haushaltspolitischen Stillstand und was er konkret für die Kulturszene und die Förderung durch die öffentliche Hand bedeutet, sagte sie.
Wir haben das schon erlebt, mehrmals. Also insoweit wird sich nicht viel ändern. Es ist wichtig, dass das Kulturministerium arbeitet, weil in dem letzten Jahr wussten wir nicht, was sie arbeiten. Und das hat große Probleme gemacht. Auch die Budgets von den Staatstheatern wurden gekürzt. Und überhaupt das Geld für Kunst und Kultur wurde gekürzt. Und es wurde nicht kommuniziert, warum und wo ist das Geld.
Die Regisseurin und Autorin Gergana Dimitrova im Deutschlandfunk Kultur zur Lage der Kultur in Bulgarien. Der Schauspieler Walter Schultheiß ist tot. Er starb am 22. Dezember im Alter von 101 Jahren im baden-württembergischen Wildberg, wie sein Sohn heute mitteilte. Bekannt wurde Schultheiß in den 1960er Jahren mit dieser Rolle.
Ich bin der Straßenkehrer, Gottlob.
Für mich war es ja künstlerisch irgendwie nicht gut, weil ich 20 Jahre vom Fenster weg war. Ich konnte ja nur noch Straßenkehrer machen. Da konnte man nur noch tingeln unterwegs und da konnte man auch Fernsehen nicht groß machen, mit dem Theater gar nicht. Sonst war da in der Zeit nichts.
Später sah man ihn dann doch auch oft im Fernsehen, unter anderem in den Serien wie Oh Gott, Herr Pfarrer oder im Tatort. Mit 89 Jahren startete Walter Schultheiß dann doch noch eine Kinokarriere in dem Film Global Player, natürlich mit schwäbischer Mundart. Und immer wieder trat er auch mit seiner Frau Traudel Wulle auf, mit der er über 70 Jahre verheiratet war und die vor 4 Jahren starb.
Die Kulturmeldung mit Anja Reinhardt, vielen Dank. Ermittlungen zur Ursache des Brands in Crans-Montana, Sturm und Schnee in Deutschland und Proteste im Iran. Das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten im Deutschlandfunk. Bei Kultur heute am Mikrofon war Jörg Biesler. Einen guten Abend.